Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit zu wertschätzen. Und selbstverständlich wertschätze ich nicht allein. Jochen Gebauer ist hier, um mit mir über Watch Dogs 2 zu sprechen. Hallo Jochen.
Hallo André. Und ich kann dir an dieser Stelle gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf diese heutige Folge gefreut habe. Denn wenn es dieses Jahr ein Spiel gab, das mich überhaupt nicht interessiert, dann ist das Watch Dogs 2.
Ha, das ist ja ein Skandal. Ja. Ich dachte, du als großer Fan des ersten Watch Dogs, der mir immer gesagt hat, ich hätte es viel zu niedrig bewertet, kannst es gar nicht erwarten, dass wir endlich über Watch Dogs 2 sprechen.
Geschichte leicht gemacht mit André.
Die Geschichte wird ja von den Siegern geschrieben, Jochen Gebauer.
Aber erstens bist es nicht du und zweitens ist es nicht Watch Dogs. Wobei tatsächlich das erste Watch Dogs war so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ich bin echt mal gespannt, was sie da draus machen. Das klang ganz cool, das Szenario klang interessant, die ganzen Hacking-Möglichkeiten klangen spannend und dann habe ich es gespielt und das war letztlich Assassin's Creed in Chicago. Und sogar ein langweiligeres Assassin's Creed mit einem langweiligen Helden, mit einer relativ langweiligen Geschichte, das sich überhaupt nicht traut, seine ganz brisante Thematik, gläserne Mensch und so weiter, in irgendeiner Form tatsächlich mutig anzugehen. Es war so ein Spiel, das, wie ich fand, die Welt nicht gebraucht hat. Jetzt kann ich natürlich ein bisschen verstehen, warum es dir Spaß gemacht hat. Also damit will ich ja nicht sagen, dass es dann niemandem anderes Spaß machen darf. Aber deswegen ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, Watch Dogs 2, ich brauch's nicht. Und jetzt bekehre mich doch. Oder bekehrst du mich überhaupt?
Nein, also den vielleicht meinst du als Vorsatz, also den ersten Teil, den fand ich tatsächlich ganz gut. Also der Held, also Aiden Pierce, war tatsächlich ein Unsympath vor dem Herrn. Die Geschichte war nicht wirklich toll. Es hatte aber auch da schon sehr gut gemachte Zwischensequenzen. Die Figuren wirkten zumindest einigermaßen, also weil die einfach gut gespielt waren, ne? Auch so mimisch und so, jetzt mal von der Hauptfigur abgesehen. Und ich fand das vor allem deswegen gut, weil das für mich eine sehr, sehr schöne Mischung aus diesen verschiedenen Gameplay-Elementen hinbekommen hat. Also bei Watch Dogs fand ich es total cool, dass ich halt so schön fließend übergehen konnte zwischen Feuergefechten, dann Stealth-Elementen, dann habe ich mich irgendwie durch ein paar Kameras gehackt und habe teilweise Missionen gelöst, ohne das Gebäude betreten zu müssen, in dem sie stattfanden. Und das war so der Kern dessen, was ich daran richtig gut fand. So, und jetzt gab es natürlich genügend Sachen, die man an Watch Dogs 1 doof finden konnte. Ich habe damals da auch das Spiel dafür kritisiert, dass es aus seiner an sich sehr, sehr interessanten Thematik viel zu wenig rausgeholt hat. Man muss aber auch dazu sagen, Watch Dogs 1 hatte ja diesen Fall, dass man Passanten auf der Straße scannen konnte und dann war zum Beispiel dort auch immer so ein pikantes Detail aus ihrem Privatleben zu lesen und es war zum Beispiel auch aufgedeckt sowas wie Krankheiten oder eben auch Religionszugehörigkeit oder ob jemand zum Beispiel homosexuell war. Und dann gab es auf YouTube Videos, wo Leute Szenen zusammengeschnitten haben, wo sie dann halt zum Beispiel alle Muslime erschossen haben, die ihnen auf der Straße begegnet sind. Und da hat dann Watch Dogs 1 zumindest auf dieser Meta-Ebene seinen Punkt durchaus gemacht. Also auch, wie so widerlich diese Videos gewesen sein mögen, da hat das Spiel etwas hervorgebracht, was diese Botschaft, dass der gläserne Mensch eine Gefahr darstellt, durchaus sehr gut nach Hause gebracht hat, wie der Engländer sagen würde. Und das haben sie natürlich dann in Watch Dogs 2 jetzt sofort eliminiert. Das gibt es nicht mehr. Und auch sonst, auch wenn dieses Thema weiterhin im Mittelpunkt der Erzählung steht, also wenn wir das erste schon als zu wenig mutig klassifiziert haben, dann ist das zweite Watch Dogs jetzt endgültig ganz, ganz weit davon entfernt und sitzt verschüchtert und ängstlich in einer Ecke.
Okay, aber erzähl mir doch zuerst mal was von der Prämisse der ganzen Geschichte. Also es spielt jetzt ja nicht mehr in Chicago, sondern es spielt in San Francisco. Es gibt auch nicht mehr den Aiden Pierce, sondern einen neuen Protagonisten. Erzähl mir was darüber.
Ja, du wirst da ziemlich reingeschmissen. Also die Hackergruppe aus dem ersten Teil, DedSec, ist jetzt wieder im Mittelpunkt. Diesmal halt ein anderer Teil dieser Gruppe. Hauptfigur ist Retro, der ist halt so ein hipper, junger Hacker, ist ja auch lobenswert hervorzuheben als eine von den schwarzen Hauptfiguren, also ein junger Schwarzer, der hier die Hauptfigur spielt und der will unbedingt eben Mitglied bei DedSec werden, dann spielst du mit ihm so eine kleine Eingangsmission, wo er durch einen total brillanten, gewagten Hack die Aufmerksamkeit und den Respekt dieser Gruppe erlangt und dann bist du sofort halt mit dabei und ab da ist es halt so die Geschichte von diesen jungen hippen Anfang 20-Jährigen, die weiterhin gegen das böse CTOS, also beziehungsweise dessen Betreiberfirma Bloom kämpfen. Also CTOS ist so die komplette Vernetzung der Stadt, also jetzt auch in dem Falle Chicago, und das bedeutet in dem Fall auch die totale Überwachung. Das heißt, so alle Bewegungen der Menschen werden nachvollzogen, ihre ganzen intimsten Daten werden irgendwo aggregiert und auch für finstere Machenschaften ausgewertet, und gegen diesen großen Big Brother kämpft natürlich diese Hacker-Gruppierung. Und das ist dann zwischendrin immer mal so ein bisschen pointiert dargestellt in so typischen, nenne ich das jetzt mal, Hacker-Videos, wo dann DedSec der Welt gerade ihre neueste Verschwörung präsentiert, die sie aufgedeckt haben durch ihre Aktivitäten, und dann sozusagen nochmal genau darstellt, wo jetzt hier wieder dieses Aufgeben der Herrschaft über die persönlichen Daten für den Menschen zum Verhängnis geworden ist. Also, keine Ahnung, so mal als Beispiel ist halt, keine Ahnung, dass halt jetzt Versicherungen durch die Daten über deinen Krankheitsverlauf auch inzwischen Prognosen anstellen und dich dann eben nur noch sehr teuer oder gar nicht mehr versichern, weil sie prognostizieren, dass du irgendwann mal eine tödliche Krankheit bekommst. Solche Geschichten. Das ist einerseits ganz nett, aber andererseits ist es halt genau übrigens wie alles in diesem Spiel halt alles sehr so auf so eine kindische Art und Weise inszeniert, so ein naives Abklatschen von dem, was Watch Dogs als die Ästhetik dieser Hacktivisten-Gruppe oder dieser Hacktivisten-Szene versteht. Also mit ASCII-Grafiken und Memes und lustigen Sprüngen und Wiederholungen in der ganzen Ästhetik, sowohl beim Video als auch in der ganzen Inszenierung dieser Kultur. Und es zieht sich durchs ganze Spiel. Es ist ein zutiefst kindisches Spiel.
An der Stelle würde ich gerne kurz einhaken, weil ich habe vielfach gelesen und auch gehört von Leuten, die das gespielt haben, dass diese Hacker-Kiddies, um sie jetzt mal so zu formulieren, ziemlich unerträglich sein im Laufe des Spiels. Also, dass das beinahe schon zu einer Karikatur von so jungen Hipster-Hackern verkommt und dass die Figuren allesamt deswegen total unsympathisch wären und man ihnen am liebsten, glaube ich, hat mir einer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, am liebsten die ganze Zeit einen in die Fresse hauen würde. Ist das richtig?
Das ist tatsächlich ulkigerweise so der einzige Punkt, wo ich ein bisschen widersprechen würde. Ich hatte fest damit gerechnet, dass ich die alle hassen werde. Die sind aber auch hier wieder, also die haben halt gute Schauspieler. Und ich finde die Figuren größtenteils tatsächlich in der Art und Weise, wie sie mimisch und so dargestellt werden, eigentlich echt sympathisch. Also gerade Retro, also der Marcus, die Hauptfigur, den finde ich echt nett. Die Art und Weise, wie diese Clique inszeniert wird, ist tatsächlich ein furchtbares Klischee. Mit dem, keine Ahnung, es gibt dann Ranch zum Beispiel. Ranch ist der mit der Maske, die seine Emotionen auf so LED-Augen immer widerspiegelt. Und das ist einerseits auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt, so mein Gott, da werden ja wirklich gleich drei Stereotype auf einmal bedient, ne? So Abgeschiedenheit, Schüchtern, Öffentlichkeitsscheu, sozial abgeschieden und dann aber auch noch diese Technikverliebtheit noch mit drin. Aber andererseits ist es schon irgendwo alles immer ein bisschen nett gemacht. Abziehbilder, aber schon durchaus nette Abziehbilder. Was aber überhaupt nicht für mich in die Tüte kommt, ist halt, wie das dann mit dieser ganzen Rahmenhandlung zusammengeklatscht wurde. Also das Spiel funktioniert für mich auf einem Immersionslevel überhaupt nicht. Weil zwischen diesem gutherzigen Retro, der dann so mit Wrench da seine Albernheiten austauscht, mit seiner Kollegin Citara flirtet und über irgendwelche Themen wie, wer jetzt Kämpfe zwischen Alien und Predator gewinnen würde, abnerdet, und dem quasi eiskalten Killer oder zumindest Gewalttäter, den du dann im Spiel spielst, der Bruch ist so dermaßen tief, dass er für mich eigentlich alleine schon fast jede Immersion kaputt macht. Es gibt eine Mission, da stiehlst du irgendwo so ein Filmdrehbuch und eigentlich nur so, wie man in der Szene sagen würde, for the lulz, ja. Und du, also je nachdem, wie du es spielst, aber entweder erschießt du Menschen dabei sogar, ja, oder du schlägst sie halt brutal nieder. Und dann verkaufst du hinterher private Videos an einen Paparazzi, um deine Ziele irgendwie zu erreichen, weil der Tippgeber sein kann. Und das passt mit diesen jungen, idealistischen, hippen und eigentlich sympathischen Menschen null zusammen. Also Aiden Pierce im ersten Watch Dogs war ein Unsympath, aber genau deswegen hat er da in dem Kontext dieser Handlung halt noch wenigstens funktioniert. Du hast halt diesen verhärmten Rächer, der ihm alle Mittel recht sind. Und der war dann vielleicht ein Arschloch, dass du nicht spielen wolltest, aber es war wenigstens ein Arschloch, den du zutraust, dass er halt auch mal einen Unschuldigen einfach verkloppt, weil das gerade passt. Und hier passt es null. Es ist also wirklich, also der krasseste Bruch so zwischen Erzählung und Spielhandlung seit Tomb Raider. Ich fand es entsetzlich.
Ui. Weil du vorher infantil gesagt hast oder kindisches Spiel, kommen wir mal aufs Gameplay, weil beim ersten Watch Dogs, was mich persönlich jetzt total genervt hat, deswegen komme ich auch über das Kindische da drauf, ist, dass sich das erste Watch Dogs für mich sehr angefühlt hat wie so ein Kind mit Zappel-Philipp. Weil es bedient sich ja dieser klassischen Ubisoft-Open-World-Formel, aber das erste Watch Dogs ist für meine Begriffe zwei Schritte zu weit gegangen, weil schon relativ früh im Spiel, wenn du einfach durch Chicago gefahren bist, hast du gefühlt an jeder Hausecke war irgendeine Sammelaufgabe, irgendeine Nebenquest, irgendein Rennen, irgendein VR-Spiel und was es da nicht noch alles gab. Und das Spiel hat mich dann echt so an so ein ADHS-Kind erinnert, das halt die ganze Zeit mit den Fingern schnippen. So hier, hier und mach das und mach dies und ich bin auch noch da und da und da und dort. Und das fand ich entsetzlich. Wie ist Watch Dogs 2 in der Hinsicht?
Ist ganz lustig, weil ich irgendwo gelesen habe, das Spiel würde die Ubisoft-Formel aufgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie derjenige, der diesen Satz geschrieben hat, darauf gekommen ist. Also außer man identifiziert die Ubisoft-Formel alleine daran, dass man irgendeinen Funkturm erklimmt und dann Aufgaben in der Umgebung freischaltet. Aber ansonsten ist eigentlich immer noch genauso. Also es kippt dich immer noch voll mit Aufgaben. Es gibt eine Aufgabenreihe, da musst du dich vor irgendwelchen besonderen Sehenswürdigkeiten fotografieren zum Beispiel, da bzippt dann ständig dein Handy, dann gibt's diese Multiplayer-Missionen, wo halt dann, keine Ahnung, du gehst an eine Stelle und dann ist dann halt auf einmal ein anderer Hacker und du hast die Möglichkeit, in dessen Spiel reinzuspringen und dann versuchen, dem irgendwelche Daten zu klauen und der muss dich dabei aufhalten, dass du so nahtlos quasi in die Spielwelten anderer Spieler eindringst, wie man das ein bisschen aus Dark Souls kennt, das gibt's nach wie vor, es gibt ganz viele Rennmissionen natürlich, es gibt Wettrennen mit dem Quadcopter und so weiter und so fort, also ganz, ganz, ganz viele Nebenmissionen und selbstverständlich plakatiert das Spiel das alles über deine Karte dieser Stadt und was echt ein bisschen blöd ist, es gibt, also blöd in Anführungsstrichen, es gibt halt relativ viele Nebenmissionen auch, die in ihrer Relevanz so zwischen ganz nett bis ziemlich trivial rangieren und die haben dann auch noch sehr ähnliche Farbkennzeichen wie die Hauptmissionen. Und du stehst manchmal da und denkst dir so, wo ist denn die nächste verdammte Hauptmission? Und musst dich dann auch noch wieder durch dieses Handy-Menü klicken. Also das Spielmenü ist wieder umgesetzt, dass du auf dein Smartphone schaust und dann darin herumnavigierst und so. Das ist alles auch, also sag ich mal, immer noch sehr, sehr unbequem alles, wie das gemacht ist. Ist natürlich schön, dass viel Content drin steckt, aber also wenn dich das schon beim ersten Mal gestört hat, dann wirst du diesmal auch erschlagen mit, guck mal, was du alles machen kannst.
Erzähl mir ein bisschen was vom Hacking, weil auch das war so eine Sache, die ich im ersten Teil jetzt nicht brillant gelöst fand. Das war so ein bisschen was, wo man sich im Vorfeld überlegt hat, oh, was da für coole Sachen gehen. Und dann hat natürlich Ubisoft auch im Vorfeld vom ersten Watch Dogs das auch entsprechend inszeniert. Also so Verfolgungsjagden, wo du dann diese Verkehrspoller hochfahren lässt im letzten Moment, sodass die Polizei dran rauscht. Und ja, das führte im Spiel teilweise zu ganz coolen Szenen. Aber letztlich war es halt einfach nur ein visiere Objekt an und drücke eine Taste. Und der Rest passiert relativ automatisch. Also was so cool klang im Vorfeld, war spielmechanisch letztlich trivial. Haben Sie das ausgebaut, wenigstens im zweiten Teil?
Lass mich da gleich an der Stelle vielleicht mal den größeren Bogen zu der Spielmechanik insgesamt schlagen. Also es gibt ja verschiedene Aspekte an dem Spiel. Du hast natürlich einmal also quasi Autorennen als Spielmechanik. Du hast diese Third-Person-Shooter-Spielmechanik. Du hast Stealth-Gameplay, wo du dich dann einfach durch irgendwelche Gebäude schleichst, weil du physisch an irgendeinen Rechner ran musst zum Beispiel. Und du hast dann halt diese Hacking-Mechanik, da hatte ich einen Frosch im Hals, die ist nach wie vor sehr simpel. Es gibt ein Hacking-Minigame, ich glaube, das gab es im ersten auch schon, da musst du dann halt quasi so verschiedene Datenlinien miteinander verbinden, indem du bestimmte Elemente rotierst, so Verbindungselemente. Das ist lästig, es ist weder besonders anspruchsvoll, noch ist es besonders faszinierend und es kostet meistens aber dann wieder viel Zeit und du musst rumlaufen und dann erkennen einfach, wo kommen jetzt diese verschiedenen Datenlinien her und wie drehe ich jetzt dieses Puzzleteil. Das ist nervig. Bei der Hacking-Mechanik, da widerspreche ich dir. Ich fand das im ersten Teil eigentlich schon genau an den Stellen gut, wo man nur eine Taste drücken muss. Ich brauche da jetzt nicht das Gefühl, dass ich tatsächlich irgendwie hacke, indem ich jetzt Code Codezeilen eingebe. Mag sein, dass da irgendwem irgendwann eine Mechanik einfällt, die das auch schön repräsentiert und ich dann sage, ha, stimmt, hätten sie es da auch so gemacht, wäre es noch besser gewesen, aber das sind so die Teile im Spiel, die nach wie vor, ehrlich gesagt, am besten funktionieren, wenn sie es simpel halten. Also wenn ich während der Verfolgungsjagd irgendwo einfach einmal das eingeblendete X drücke und hinter mir die Polizei überall in irgendwelche Poller rast, ist es immer noch ganz cool. Und du kannst jetzt zum Beispiel auch, wenn so ein Polizeiauto in deinem Blickfeld ist, kannst du das anvisieren und dann kannst du die Steuerungsmechanik hacken und den dann zum Beispiel halt hart links oder rechts einschlagen lassen oder einen Rückwärtsgang einlegen. Das kannst du auch bei geparkten Autos machen, um irgendwelche Wachposten auszuschalten. Das ist halt schon ziemlich cool. Also gerade diese Spielmechanik, wenn ich zum Beispiel von Kamera zu Kamera springe in so einem Gebäude und dann auf einem Parkplatz einfach mal so ein Auto aktiviere und das überfährt den nächsten Wachposten, das ist eigentlich das, was cool ist, weil dann fühle ich mich wirklich wie jemand, der in so ein fremdes System eingedrungen ist und dann heimlich beobachtet und dann aus der Ferne manipuliert. Das treiben sie dann hinterher sogar auf die Spitze, da hast du dann so das Ding, wo du global hackst, also wo du aus so einer Satellitenperspektive dann verschiedene Datencenter anvisierst und dann da reinspringst und dort Sachen machst. Und das war echt cool. Das war einer der besten Momente im Spiel, weil ich gedacht habe, das versinnbildlich total schön, dieses, dass dir die ganze Welt zu Füßen legt, wenn du es schaffst, quasi diesen digitalen Korridor zu deinem Spielplatz zu machen. Also das finde ich nach wie vor cool.
Also haben sie es aber dann doch erweitert. Also das, was du jetzt zum Beispiel sagst mit den Autos, auch das klingt jetzt zumindest für mich im ersten Schritt wieder cool. Müsste ich jetzt mir selber angucken, ob es dann spielerisch Spaß macht. Aber genau sowas hat mir halt im ersten Watch Dogs gefehlt. Weil da hast du dich eben nicht, zumindest mir ging es so bei so einer Verfolgungsjagd mit den Autos und dann drücke ich irgendwie X. Wenn X eingeblendet wird, dann fühle ich mich am Ende nicht wie irgendwie der coole Hacker, der irgendwas Cooles macht, sondern ich fühle mich wie der Spieler, der auf die Taste X gedrückt hat. Wenn ich dann tatsächlich mich in das Steuersystem und dann kann ich irgendwie hart links oder rechts lenken oder den Rückwärtsgang mitten in der Fahrt einlegen, das klingt halt viel cooler. Das klingt halt wirklich so, als würde ich mich wie ein Hacker fühlen und nicht wie ein Spieler eines Ubisoft Open World Spiels, der halt X drückt, wenn es eingeblendet wird.
Also ich kann mich täuschen, aber ich meine zumindest, dass man so Fahrzeuge losfahren lassen konnte, die geparkt waren, ging auch im ersten schon. Ob das bei den fahrenden Vehikeln schon so war, weiß ich gar nicht mehr. Meine aber, dass diese Mechanik gar nicht so neu gewesen wäre. Kam mir zumindest nicht so neu vor. Aber
also ich kann mich nicht dran entsinnen, dass man das konnte.
Egal. Ich fand es also auf jeden Fall, wie gesagt, also auch das eingeblendete X-Drücken, das ist halt trotzdem das ist natürlich eine simple Spielhandlung und so, aber das ist trotzdem cool. Und also der Teil, der ist nicht das Problem. Das Problem ist ganz woanders, nämlich erstmal ist die Fahrmechanik, ehrlich gesagt, die war schon im ersten nicht toll und gefühlt ist sie noch beschissener geworden. Also die Fahrzeuge steuern sich größtenteils merkwürdig, also bis auf wenige Ausnahmen, Motorräder sind ganz gut, aber alles andere ist, also alleine von der Fahrzeugphysik her grauenvoll, die steuern sich wie so ferngesteuerte Plastikautos. Also auch die reagieren auch vor allem so. Also wenn du über irgendeine Kuppe springst oder wenn du einen größeren Felsen mitnimmst oder sowas, dann hüpfen die so gewichtslos durch die Gegend. Das ist einfach ein ganz scheußliches Fahrgefühl. Also es hat überhaupt kein Gefühl dafür, welches Gewicht diese ganzen Vehikel haben. Die Motorensounds sind merkwürdig ausgewählt. Da hast du Pickup-Trucks, die klingen schon wie so ein Muscle-Car. Und dann hast du mal ein Muscle-Car und das klingt noch absurder. Also das ist ganz eigenartig.
Wie Pickup-Truck, hoffe ich.
Bitte? Nein, das klingt dann halt noch mal brutaler mit diesen Motorenröhren, aber es ist halt einfach sehr eigenartige Zusammenstellung von Sounds, die sie da teilweise haben. Sie haben so Elektroautos drin. Gut, ich saß noch nie in einem Elektroauto. Die klingen dann auch erstmal total irritierend. Vielleicht klingen Elektroautos auch wirklich so, da will ich jetzt gar keine Aussage zu treffen. Beschleunigungsverhalten ist auch so ein Ding. Du hast manche Fahrzeuge, die sind einfach krückenlangsam und das sind dann aber teilweise so normale Kleinwagen, wo du denkst, so, ja, das ist kein Sportwagen, der beschleunigt nicht wie sonst was, aber du hast das Gefühl, du hast ein Fahrrad geklaut. Also das ist echt eine ganz merkwürdige Geschichte mit den Autos. Der einzige Grund, warum das Rumfahren doch relativ befriedigend ist, ist, dass sie die kluge Entscheidung getroffen haben, den Verkehr sehr stark runterzusetzen. Also im Vergleich zu sowas wie GTA 5 ist relativ wenig los auf den Straßen. Ist natürlich unrealistisch, aber dadurch kann man sehr, sehr schön durch San Francisco selbst mit hohen Geschwindigkeiten durchrasen, ohne dass man jetzt ständig in irgendwas reinklatscht. Und das macht's halt sehr angenehm und das behebt auch so ein bisschen die Präzisionsmängel bei diesem Fahrmodell, weil du einfach nicht so wahnsinnig viele Sachen hast, wo du jetzt ganz schnell noch irgendeinem entgegenkommenden Auto ausweichen musst. Die Shooter-Mechanik ist auch so, also solide wäre schon geschmeichelt, glaube ich. Es ist halt echt schon so ein bisschen hakelig und nicht besonders toll und vor allem die Gegner-KI ist auch hier wieder viel zu blöde, als dass das wirklich Spaß machen würde. Mal ganz abgesehen davon, dass ich eh keine große Lust hatte, diese Shooter-Mechanik überhaupt zu gebrauchen, weil, wie gesagt, also dieser Immersionsbruch, der macht das für mich so unattraktiv. Da muss einem das schon echt ziemlich scheißegal sein, damit man daran wirklich Spaß haben kann. Die Stealth-Mechanik wiederum ist halt relativ anspruchslos. Die funktioniert halt dadurch relativ fluffig und du kannst schön durch so Gebäude durchschleichen und dann eine Wache nach der anderen ausschalten, wenn du ein bisschen beobachtest, was ja in dem Spiel durch diese ganze Kamera-Hacking-Geschichte auch sehr leicht ist. Aber auch das macht halt hauptsächlich Spaß, weil es halt da relativ anspruchslos ist und dir schnelle Erfolge beschert. Also das heißt also wirklich fast jede einzelne Kernspielmechanik in Watch Dogs ist bestenfalls okay und schlimmstenfalls eher
Puh. Was mich noch interessieren würde, weil du es gerade angesprochen hast, beim Fahrverhalten, wie ist denn San Francisco umgesetzt? Das interessiert mich jetzt einfach auch nur auf der persönlichen Ebene, weil das vielleicht so das Einzige wäre, weswegen mich Watch Dogs 2 dann tatsächlich interessieren würde, wäre halt die Stadt bzw. die Umgebung, weil San Francisco, wie ich finde, in der Tat eine der schönsten und beeindruckendsten Städte der USA ist. Also ich mag San Francisco unglaublich gern. Ich mag natürlich auch das Flair und den Charme der Stadt, was ich jetzt in einem Spiel wahrscheinlich eher schlechter umsetzen lässt als jetzt einfach nur Wahrzeichen wie die Golden Gate Bridge. Aber trotzdem, ist San Francisco denn schön umgesetzt? Da hatte ich echt gedacht, oh, wenigstens machen sie hier kein LA oder auch Chicago oder so, sondern nehme ich mal eine schöne Stadt.
Es ist eine idealisierte Version, ne? Es sind Postkarten San Francisco. Also zum Beispiel eine meiner Haupterinnerungen an San Francisco ist ehrlich gesagt das große Obdachlosenproblem, in Anführungsstrichen Problem der Stadt. Also das hast gerade im Stadtkern sehr, sehr viele obdachlose Menschen. Die findest du in diesem Spiel überhaupt nicht wieder zum Beispiel. Sowas finde ich gerade bei so einem Spiel, das so einen Aktivistenansatz hat, ehrlich gesagt auch schon zumindest stirnrunzeln würdig, dass sie dann solche Sachen aussparen. Es fängt für mich nicht den Flair von San Francisco so ein, wie ich San Francisco in Erinnerung habe. Es gibt aber die ganze Architektur von der Stadt und ihrer Umgebung aber durchaus schön wieder, finde ich. Also es gibt Dinge, die habe ich sofort wieder erkannt, wo ich dachte, ah, das ist hier diese kleine, super gewundene Serpentinenstraße oder auch diese vielen kleinen Hügel, ne? Wenn du so eine Straße in San Francisco runterfährst, dann ist es ja so, keine Ahnung, 20 Grad Gefälle gerade, 20 Grad Gefälle gerade, ja. Das kommt schon gut rüber. Also ich habe tatsächlich hier und da so ein paar Sachen, die ich kannte, habe ich mir natürlich dann genauer angeschaut, hier der Fisherman's Wharf und sowas. Und da denkst du schon so, ja okay, das ist nicht so, wie du es in Erinnerung hast. Es ist auch nicht unbedingt die Atmosphäre, die du in Erinnerung hast, aber der Wiedererkennungswert ist da.
Okay, immerhin. Aber jetzt fasse ich einfach mal zusammen. Du hast gesagt, keine der Kernspielmechaniken des Spiels funktioniert besser als bestenfalls mittelmäßig. Die Geschichte, entnehme ich dem Ganzen, passt überhaupt nicht zur Spielhandlung. Also dieser Bruch, den du nennst, der mindestens so schlimm sei wie damals bei Tomb Raider. Also da hatten wir auch schon in der Folge über die ludonarrative Dissonanz drüber gesprochen. Das bedeutet, dass ich jetzt daraus extrahiere, das Spiel braucht kein Mensch.
Ja, ich will noch zwei Kleinigkeiten noch mal kurz hervorheben, bevor wir zu dem Teil kommen. Und zwar, es gibt eine Sache, die hat mir in Watch Dogs 2 richtig gut gefallen. Und zwar, du kannst...
es gibt eine.
Ja, pass auf. Eine. Du hast so einen Soundtrack mit so, ne, zeitgenössischer Musik sozusagen. Natürlich auch so ein bisschen thematisch, so vielleicht eher so ein bisschen in diese Richtung. So Clubmusik, ne, Elektro und so weiter. Und du hast ja ein Smartphone. Und du kannst dann eine Playlist machen aus den Songs, die du schon freigeschaltet hast. Selbstverständlich haben sie auch daraus ein Spiel gemacht. Also wenn irgendwo dir neue Songs begegnen hast, eine blöde App, die du aufrufen musst, damit die eingefangen werden und in deiner Playlist zur Verfügung stehen. Gib mir einfach den ganzen Soundtrack gleich, aber na gut. Egal, auf jeden Fall. Und dann dadurch, dass das ja auf deinem Telefon ist und der Markus immer mit Kopfhörern rumläuft, kannst du das nicht nur im Auto hören, sondern du kannst es mitnehmen und auch während der Missionen hören. Und das ist mal ein geiles Feature. Da musste ich an die alte Xbox denken, wo man ja auch so seine eigenen Songs auf die Platte rippen konnte. Dann konntest du so deinen eigenen Soundtrack während der Spiele laufen lassen. Und in Watch Dogs ist es aber noch cooler, weil das natürlich ins Spiel integriert ist und deswegen reagiert es. Also die Musik wird zurückgefahren, damit du Dialoge verstehen kannst. Die Umgebungsgeräusche sind da reingemischt und so. Und also ich habe da, es gibt einen Song in dem Spiel, der heißt Crime Wave. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Künstler der ist. Aber das ist halt auch so ein Elektrosong, so ein netter, getragener. Und den habe ich die ganze Zeit während meiner ganzen Stealth-Mission gehört. Und das hat es so schön gemacht, wenn du da halt so einfach durch das Spiel durchgelaufen bist und hattest diesen Song. Ah, also das war richtig toll. Da kann ich nur sagen, da können sich die anderen Spieler mal gerne eine Scheibe von abschneiden. Dass ich halt einfach so zwischendrin bei den Missionen so meinen eigenen Soundtrack laufen lassen konnte. Das fand ich total cool. Und was auch sehr, sehr angenehm ist, du kriegst sehr früh Quick-Travel in dem Spiel und es ist ein richtig schnelles Quick-Travel-Feature. Also es sind ein paar Sekunden und zack, bist du da. Also du konntest super, wenn du gerade keinen Bock hattest, einfach von A nach B springen, ist natürlich so ein Ding, du musst schon mal in der Gegend gewesen sein, um das freizuschalten, aber das ist dann auch relativ schnell erledigt und meistens warst du eh schon mal da, weil du wegen irgendwas anderem in der Ecke warst. Also das war wirklich angenehm, da muss man Watch Dogs 2 auch mal loben. Und jetzt zu deinem Punkt. Nein, dieses Spiel braucht keine Sau. Also ich möchte eine, ja, also man, es muss einem tatsächlich, also diese, also, weißt du, das Spiel, das hat halt einfach keine kohärente Gestaltung von Spiel und Rahmenhandlung. Es gibt keine echte Präsenz in der Welt, keine Logik, das ist dem alles scheißegal. Und entsprechend ist es ein Spiel, das ist auch wirklich nur für denjenigen, dem das alles scheißegal ist, der nette Nebenaufgaben abhaken will in einer ansprechend designten und auch relativ qualitativ hochwertigen Open World, bisschen Story-Berieselung, fertig. Und wenn das aber nicht die Messlatte ist, nach der jemand seine Spiele auswählt, und ich gehe bei unseren Zuhörern einfach mehrheitlich mal davon aus, dass es das nicht ist, dann kann ich nur sagen, nope.
Also auch nicht für 30 Euro oder 20 Euro in einem Sale, sondern ein nope, nope. Ein also kategorisches gesagt, nope.
Wenn ich versuche, objektiv zu sein, würde ich sagen, ja, du kannst es für 10, 20 in einem Sale mitnehmen und es ist nicht der schlimmste Kauf der Welt. Es ist ein Spiel, ich müsste auch lügen, wenn ich sage, ich hätte jetzt gar keinen Spaß gehabt. Aber ich würde in diesem Falle aus Prinzip sagen wollen, dass es mich gerade auch in Angesicht der gedankenlosen Verschwendung von Talent und Aufwand, der in diese Entwicklung geflossen ist, so ankost, wie scheißegal dem Spiel das alles ist, dass ich gerne das Urteil darunter setzen möchte, Finger weg.
Und jetzt kommen wir zur grünen Wiese. Die brauche ich, die hätte ich jetzt ja natürlich noch gerne, weil wir müssen ja auch hier unserem Anspruch Genüge werden, dass unsere grüne Wiese sich vielleicht teilweise eklatant von dem unterscheidet, wie andere werten. Bei Metacritic hat das ja einen Kritikerschnitt von 76, was jetzt nicht brillant ist, aber auch in letzter Zeit zumindest alles andere als ganz mies.
Ja. Meine persönliche grüne Wiese-Wertung für dieses Spiel wäre 40.
40? Ja. Ah, endlich mal wieder einen rausgehauen. Übrigens, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe die PC-Version dummerweise vorher recherchiert von Watch Dogs bei Metacritic. Auf der PS4 hat es sogar eine 83. Und bei dir jetzt also eine 40. Oh, erklär mir noch kurz die 40. Also eigentlich hast du es ja schon im Großen und Ganzen gemacht, aber 40 ist ja wirklich so eine Fingerwegwertung. Also wirklich hauptsächlich aus dem Grund, weil es dir einfach zuwider ist, dass sich dieses Spiel nichts, aber auch gar nichts traut?
Nee, weil das Spiel halt einfach in allen, also es ist erstmal grundsätzlich als Spiel schon in so vielen Belangen einfach nur so ein just another open world game, dass ich sagen würde, auch wenn ich jetzt so diese gewisse Signalwirkung noch da rausrechnen wollen würde, wäre es für mich bestenfalls irgendwo eine paar 60. Was ja, wie gesagt, ne, Disclaimer in unserem System jetzt nicht bedeutet Ultrascheiße oder sowas, aber gut. Aber umgekehrt finde ich halt, wenn ich noch da drauf schaue, einfach, es verleidet es mir einfach, das zu spielen, obwohl ich es durchaus nett finde, obwohl das ein Spiel ist, mit dem man durchaus hier und da Spaß haben kann. Aber es ist halt einfach nur so ein gedankenloses so, das passt alles nicht zusammen. Ja, scheiß doch drauf. Ist doch egal. Ja, wir machen das jetzt so, weil, keine Ahnung, wir dachten halt jetzt im Kielwasser von Mr. Robot oder so, können wir das vielleicht so machen, ja. Wir haben sogar einen Charakter reingepackt, der an diese Figur aus der TV-Serie ein bisschen erinnert. Ist doch klasse. Ja, oder wir lassen hier einerseits bunte Plastikwaffen in einem in einem 3D-Printer erstellen und die Nahkampfwaffe von unserem Hauptcharakter ist so eine Bea-Kugel an einem grünen elastischen Band und sieht auch aus wie ein Kinderspielzeug. Ist alles so verspielt, aber dann haben wir trotzdem so bierernste, brutale Gewalt in dem Spiel. Passt nicht, egal. Und das ist so das Ding, wo ich halt sage, so, nee, also zu einem gewissen Grad bin ich da immer bereit zu sagen, so, ja, mein Gott, es ist ja wirklich auch noch am Ende ein Spiel und da muss man gewissen Toleranzbereich muss man ihnen dazugestehen, aber das ist halt alles so. Und dann dann du bist natürlich auch zwischendrin halt mal so in den parodistisch oder Karikaturen von so echten Unternehmen. Also es gibt zum Beispiel Nudel und Nudel ist halt Google. Also auch da wieder kindisch. Und dann besuchst du halt das Nudel-Hauptquartier. Aber auch das ist alles so uninspiriert. Es ist halt so selten trifft es mal einen guten Ton und dann macht's mal Miep und macht's mal Burp und es kann sich zwischen F-Moll und C-Dur nicht entscheiden. Nee, also von daher deswegen 40.
Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Das Plädoyer war mir ausreichend.
Vielen Dank,
meine Damen und Herren. Das war eigentlich eher eine Anklageschrift, oder? Fällt mir gerade ein, das ist ein Plädoyer. Du warst da eher so der District Attorney und nicht der Defense Attorney.
Ja, mein Gott, ja. Ich bin halt so eher Judge Dredd.
Ja, Staatsanwalt, wegsperren.
Genau, ja. So, meine Damen und Herren, das war's mit der Wertschätzung zu Watch Dogs 2. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie uns im Forum wissen, was Sie von dieser Wertschätzungsfolge gehalten haben. Und ansonsten hören wir uns in nicht allzu ferner Zukunft mit weiteren Wertschätzungen wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Bis dahin.